Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Wie virusanfällig sind eigentlich Luxusprodukte? Heute hat Porsche das Quartal bilanziert, zwar nicht der Sportwagenbauer selbst, sondern die Porsche SE, die Beteiligungsgesellschaft, mit ihren Anteilen am Volkswagen-Konzern. Aber die Frage, ist das Premium-Segment im Autobau, ist die teure Oberklasse weniger virusanfällig als der Rest? Dazu gleich mehr aus dem Börsensaal. Und die Frage stellt sich noch einige Zeit, denn laut Umfrage des IFO-Instituts gehen die Unternehmen davon aus, dass die Corona-Krise noch mehr als 8 Monate das öffentliche Leben einschränkt. Im Schnitt in einzelnen Branchen darf es auch mehr sein. Volker Finter mal dazu.
Es war zwar nur eine kleine und thematisch begrenzte Umfrage des Münchner IFO-Instituts, aber dennoch eine, die aufhorchen lässt. Die Frage lautete schlicht: Wie lange rechnen Sie mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise? Und im Durchschnitt aller befragten Unternehmen stehen da Einschränkungen für weitere 8,5 Monate. Aber dieser Durchschnittswert verdeckt einmal mehr, dass die Erwartungen in den einzelnen Branchen recht unterschiedlich ausfallen. Vor allem die Unternehmen in der Freizeitbranche befürchten noch längere Einschränkungen von über einem Jahr. In der Gastronomie und in der Unterhaltungsbranche zumindest ein knappes Jahr. Auch die Unternehmen für Post- und Expressdienste, die in dieser Zeit eigentlich stark gefragt sind, erwarten mit durchschnittlich 6,5 Monaten zwar die kürzeste Einschränkung des öffentlichen Lebens, aber eben auch eine.
Die Umfragenden deuten auf eine hohe Verunsicherung in den Betrieben hin. Dies erleben wir tagtäglich in unserer Beratungspraxis. Wir müssen jetzt die Unsicherheit verringern. Wir brauchen ein klares Signal der Politik, dass die flexiblen und kreativen Spielräume, die sie für die Krise vorgesehen haben, weitergeführt werden. Wir brauchen flexible Arbeitszeitregelungen. Wir brauchen eine Flexibilität auch bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren. Nur so wird es uns gelingen, dass wir die spürbaren Wachstumseinbußen durch Corona nicht noch verschlimmern.
So interpretiert der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, die Umfragewerte gegenüber dem Deutschlandfunk.
Und dazu gehört auch ganz klar Abstand wahren, Masken benutzen und die Vorschriften umfassend einhalten. Nur wenn wir für alle verantwortungsbewusst, in der privaten Bereich ebenso wie im betrieblichen Bereich, alle verantwortungsbewusst handeln, wird es uns gelingen, die Zahlen der Corona-Infektionen zu reduzieren und damit die Wachstumsmöglichkeiten und die Sicherheit von Arbeitsplätzen zu steigern.
In einer weiteren Umfrage der Universität Mannheim und des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW wurde auch deutlich, dass 44% der befragten Unternehmen Hilfen vom Staat beantragt haben und die Krise nach eigenen Angaben ohne diese Hilfen nicht überleben würden. Die 3 meistgenutzten Maßnahmen sind der Reihenfolge nach das Kurzarbeitergeld, die Corona-Soforthilfen und die Stundung von Steuerzahlungen.
Und das heißt natürlich auch, wenn die Unternehmen heute prognostizieren, dass es noch 8,5 Monate dauert, bis man wieder entsprechend Tritt gefasst hat, dann ist es wichtig, dass die Kurzarbeit entsprechend verlängert wird. Und wir brauchen mutige Schritte auch in Zukunft. Und von daher ist staatliches Handeln auch in Zukunft wichtig.
Lautet die Schlussfolgerung, die DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel gegenüber dem Deutschlandfunk zieht. Zumal 40% der befragten Betriebe angegeben haben, dass sie durch die Pandemie mindestens 30% vom Umsatz verloren haben. Und derzeit rechnen auch 80% der befragten Unternehmen damit, dass es im Winterhalbjahr zu einer zweiten Infektionswelle kommen könnte.
Volker Finthammer war das. Die Corona-Krise ist also laut IFO-Umfrage alles andere als eine flüchtige Erscheinung. Die Porsche SE, die Beteiligungsgesellschaft, die derzeit 53,3% der Stammaktien am Volkswagen-Konzern hält, bekam das zu spüren in Form tiefroter Zahlen im zurückliegenden Halbjahr. Thomas Wagner fasst zusammen.
Es geht ans Eingemachte. 329 Millionen Euro Verlust im ersten Halbjahr 2020. Das ist bitter für die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE, bei der man seit Jahren eigentlich nur über schwarze Zahlen spricht. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte die Porsche SE noch einen Gewinn von 2,38 Milliarden Euro ausgewiesen. Der größte Anteil des Verlustes geht auf massive Kursrückgänge der VW-Stammaktien zurück. Über die Hälfte aller VW-Stammaktien sind im Besitz der Porsche SE. Der Volkswagen-Konzern hatte immerhin im zweiten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Krise einen Nettoverlust von 1,6 Milliarden Euro verbuchen müssen. Das ließ die Aktienkurse zunächst purzeln, will heißen, die VW-Papiere, die die Porsche SE derzeit hält, sind um die 300 Millionen Euro weniger wert und das macht sich nun auch bei den Halbjahreszahlen schmerzhaft bemerkbar. Dabei hatte die Porsche SE erst im Mai nochmals die Anteile am VW-Konzern aufgestockt. Für 81 Millionen Euro kaufte die Holding damals weitere VW-Papiere hinzu und steigerte den Anteil an den VW-Stammaktien von 53,1 auf 53,3%. Das war allerdings schon mitten in der Corona-Krise. Beobachter schließen daraus, dass die Manager der Porsche SE mittel- bis langfristig wieder von schwarzen Zahlen bei VW ausgehen und von Kurssteigerungen bei den VW-Papieren. Immerhin hatten sich VW-Aktien zwischen März und Juli wieder deutlich erholt, ohne allerdings an ihre Vor-Corona-Bewertung anknüpfen zu können.
Thomas Wagner, war das tiefrote Zahlen, also bei der Porsche SE, und die schieben wir nun rüber in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Die Zahlen, ein weiterer Beleg dafür, wie sehr die Corona-Krise die Autobauer trifft, aber gilt das für alle gleichermaßen? Es hat sich ja bereits gezeigt, dass die Pandemie kein sozial ausgewogenes Geschehen ist. Einkommensschwache sind ungleich stärker betroffen als Besserverdiener und Vermögende. Deshalb die Frage, ist das Virus luxusresistent? Ist der Luxus virusresistent? So muss man sagen. Oder präziser, kommen Hersteller, die Luxusprodukte anbieten, besser durch die Krise als andere? Sie hatten, Frau Werle, dazu einen Experten im Gespräch.
Ja, und ich habe mich kurz vor der Sendung mit Christoph Stürmer darüber unterhalten von PricewaterhouseCoopers. Er hat Wert darauf gelegt, dass es einen sehr feinen Unterschied gibt zwischen Luxusmarken und zwischen Premiummarken. Und er erklärt den Unterschied so.
Zunächst einmal haben Luxusmarken und Premiummarken etwas gemeinsam. Es sind beides teure Autos. Aber sie sind auf unterschiedliche Weise teuer. Eine Luxusmarke, Fahrzeuge, Luxusprodukte sind teuer, weil sie etwas Besonderes sind, weil sie ihrem Käufer erlauben, seine Persönlichkeit voll auszudrücken. Premium-Fahrzeuge hingegen sind technische Meisterwerke, in denen sich der Fahrer und der Nutzer besser fühlt, als er eigentlich ist.
So zum besseren Verständnis, wenn wir uns meinetwegen Porsche als Beispiel nehmen, wo ist diese Marke denn einzuordnen? Ist das im Luxussegment? Ist das im Premiumsegment?
Porsche ist besonders schwierig einzuordnen. Es gibt Produkte im Porsche-Portfolio, die natürlich reine Luxusprodukte sind. Ein Porsche 911 ist einfach rein zur Freude da. Aber wenn man sich Produkte anschaut, wie den Macan oder jetzt eben den Taycan, das sind technische Meisterwerke, ganz klare Premium-Produkte und deswegen natürlich auch vielfach mehr verkauft als der klassische 911.
In der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 ist der Automarkt in diesem Segment dramatisch eingebrochen. Passiert das jetzt wieder?
Die Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben, hat im Moment noch eher geringe Auswirkungen auf die sehr teuren Fahrzeuge. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie teuer sind, sondern damit, dass viele von denen auf Bestellung erst gebaut werden. Viele Fahrzeuge sind Ende letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr erst bestellt worden, konnten nicht gebaut werden, konnten nicht ausgeliefert werden. Da werden jetzt bestehende Aufträge abgearbeitet. Da werden zum Teil Händlerbestände wieder aufgefüllt, die aus dem Bestand ausgeliefert werden mussten, während die Fabriken geschlossen waren. Wie sich die tatsächliche Nachfrage entwickelt, bleibt noch abzuwarten.
Wer sind denn die Käufer von solchen Fahrzeugen?
Die Käufer von Premium-Fahrzeugen sind ganz klar geschäftliche Nutzer. Das sind Menschen, die quasi mit ihrem Beruf verheiratet sind und die deswegen ihren beruflichen Erfolg auch in ihrem Fahrzeug zeigen wollen. Die Käufer von Luxusfahrzeugen sind eher persönlichkeitsgetrieben, klassisch natürlich Fußballstars, Popstars etc., aber auch Menschen, die ihren eigenen Erfolg feiern wollen. Ein Börsenhändler, ein Finanzmitarbeiter mit einer großen Prämie. Das sind klassische Kunden, die sich gerne mal schnell, spontan ein Luxusprodukt gönnen oder auch bauen lassen.
Wenn Sie sagen, den dramatischen Einbruch hat es noch nicht gegeben, kommt möglicherweise das dicke Ende noch?
Ja, wenn wir uns auf die letzte Wirtschaftskrise konzentrieren, dann können wir sehen, dass gerade im Bereich der Luxusmarken, die Spontankäufe in einer Wirtschaftskrise völlig ausbleiben. Das heißt, es bleiben dann im Luxusbereich Käufe übrig von sehr alten Familien, sehr altem Geld, wo das einfach zum guten Ton gehört, entsprechende Chauffeurlimousinen zum Beispiel zu fahren. Im Bereich Premium war der Einbruch auch in der Wirtschaftskrise geringer, weil diejenigen, die sich Premium-Produkte leisten können, das zum Teil auch wirklich wollen und brauchen zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs und die entsprechende finanzielle Stabilität einfach haben, die es ihnen auch erlaubt, über eine Wirtschaftskrise hinweg dann Premium-Fahrzeuge nachzufragen.
Welche Bedeutung hat dieses Segment für die Hersteller?
Es ist nicht so, dass diese Fahrzeuge, weil sie besonders teuer sind, auch besonders profitabel sind. Ein Premium-Fahrzeug ist mit sehr, sehr hoher technologischem Aufwand zu bauen, muss hundertprozentig qualitativ durchkonstruiert sein. Deswegen sind die Eintrittsschwellen und auch die finanziellen Erfordernisse, um im Premium-Bereich mitspielen zu können, sehr, sehr hoch und sehr anspruchsvoll.
Kurz zum Schluss, könnte das möglicherweise für den einen oder anderen Hersteller das Überleben sichern?
Ich glaube, ohne eine langfristige und stabile technologische Vorwärtsstrategie ist Premium nicht durchzuhalten. Ohne technologische Innovationen kann es kein Premium geben. Ich glaube, es gibt keine Alternative zu einer technologischen Vorwärtsstrategie für diese Marken.
Sagt Christoph Stürmer von PricewaterhouseCoopers.
Also wie halten sich Luxusprodukte in der Corona-Krise? So viel aus Expertensicht, Frau Werle. Es war zu Beginn der Sendung zu hören, einer IFO-Umfrage zufolge erwarten die Unternehmen in Deutschland, dass die Corona-Krise noch weit ins kommende Jahr hineinreicht. Auch für den Aktientag dürfte das keine gute Nachricht sein, aber das war nur ein Stimmungseintrüber. Ein weiterer kam wohl aus den USA.
Das ist richtig, da geht es um die Spannungen zwischen den USA und China. Es geht also um die Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die Chinesen haben Sanktionen gegen amerikanische Politiker angekündigt. Sie reagieren damit auf amerikanische Sanktionen im Streit um die Einschränkungen der Autonomie Hongkongs. Es geht aber auch um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Kanada. Auch da ist es nicht zum Besten bestellt. Kanada hat Vergeltungszölle gegen die USA angekündigt. Gerade exportstarke Länder wie beispielsweise Deutschland, die leiden sehr, sehr unter solchen Handelsstreitigkeiten. Der DAX heute ohne klaren Trend, der steht jetzt zum Mittag leicht im Plus bei 12.698 Punkten.
Welche DAX-Aktien waren denn jetzt zum Wochenstart besonders auffällig?
Bankaktien gehören dazu, Aktien der Deutschen Bank beispielsweise 2,5% im Plus. Das ist eine Reaktion auf die zum Teil doch recht deutlichen Verluste in den vergangenen Monaten, eine Art Gegenbewegung. Zudem hatten zu Wochenschluss große internationale Banken wie JP Morgan oder Goldman Sachs deutlich im Plus geschlossen. Kontrastprogramm dazu, das ist Infineon, die Papiere verlieren mehr als 1%. Hightech-Unternehmen gehören ja in vielen Fällen zu den Unternehmen, die in der Corona-Krise Boden gut machen konnten, weil sich Unternehmen neu technisch aufstellen müssen. Infineon gehört mit dazu. Das hat sich dann immer wieder in steigenden Aktienkursen wiedergespiegelt und Anleger nehmen das aber auch immer wieder zum Anlass, Gewinne mitzunehmen.
Für diese Woche wird ja erwartet, dass sich die deutsche Börse entschließt, den Skandalkonzern Wirecard aus dem DAX zu entfernen. Wie präzise ist der Plan denn jetzt?
Normalerweise überprüft die deutsche Börse viermal im Jahr, ob ein Unternehmen noch die Bedingungen für einen DAX-Verbleib erfüllt oder nicht. Bei Wirecard ist es nun ein Sonderfall. Das Unternehmen ist insolvent. Es hat jüngst durch Skandalgeschichten auf sich aufmerksam gemacht. Bis spätestens 13. August, also bis spätestens diesen Donnerstag, will die deutsche Börse nun das Ergebnis ihrer Beratungen verkünden. Das wird dann ungefähr so eine Woche dauern, bis die Entscheidung auch wirklich umgesetzt werden kann. Das wäre also noch im August. Die nächste offizielle Überprüfung wäre erst Anfang September. Die Aktien von Wirecard heute jedenfalls über 7% im Minus.
Nebenwert noch, den wir herauspicken sollten?
Bertrand nenne ich, die Aktien minus 2%. Der Autozulieferer hat heftig unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden.
Der Euro, der ja deutlich über 1,19 Dollar in der vergangenen Woche gestiegen war, hat das Niveau nicht halten können, oder?
Das ist richtig. Der Euro bei 1,1744 Dollar aktuell. Öffentliche Anleihen haben sich verbilligt bis 67 Cent. Die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,55 auf minus 0,53% und die Feinunze Gold wird mit 2030,30 Dollar gehandelt. Sie bleibt also teuer.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Zu Beginn der Sendung war zu hören, wie sehr die Corona-Krise den Autobauern zusetzt. Die Zahlen der Porsche Holding im ersten Halbjahr wiesen ja ein deutliches Minus aus. Einen Lichtblick gab es aber zwischenzeitlich. Die jüngsten Zahlen für die Pkw-Neuzulassungen waren nicht mehr ganz so tief im Keller. Und kaum aber, dass Autobauer und vor allem die Händler aufatmen können, gibt es für den heimischen Automarkt Probleme an ganz anderer Stelle. Es kommt nämlich im Zeichen der Corona-Krise zu Engpässen bei den Zulassungsstellen der Straßenverkehrsämter. Und ohne Zulassung kriegt der Autohändler in der Regel auch kein Geld vom Käufer. Silke Hane zur Situation bei den Zulassungsstellen und zu den Folgen.
838 Zulassungsstellen gibt es bundesweit. Die wenigsten davon arbeiten aktuell ohne Einschränkungen. Geänderte Öffnungszeiten, nur nach vorheriger Terminvereinbarung oder nur fürs Gewerbe. Das sind die häufigsten Gründe dafür, dass Autokäuferinnen und Käufer bis zu 6 Wochen warten müssen, bis sie ihr Auto um- oder anmelden können. Für die meisten Privatleute ist das schlicht ärgerlich, für Autohäuser aber ein echtes wirtschaftliches Problem. Denn die Händlerinnen und Händler bezahlen oder finanzieren Neuwagen oft bei den Herstellern. Bei großen Autohäusern stehen so schon mal einige Millionen Euro Kapital auf dem Hof. Erst wenn die Wagen verkauft sind, geht die Rechnung auf, beschreibt Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Der ZTK vertritt die Interessen der Autohäuser und Werkstätten.
Wenn er dann losgeht und nochmal 4 bis 6 Wochen warten muss, bis er dann die Zulassung für den Kunden hat, geht er ja in eine Vorfinanzierung. Das heißt, es kostet den Händler Geld. Und vor allen Dingen, er kann es ja auch dem Kunden nicht wirklich erklären, warum es so lange dauert, bis er sein neues Fahrzeug, das erworbene Fahrzeug, dann endlich auch wirklich benutzen kann.
Maximal 1 Woche Wartezeit sei akzeptabel, so die Haltung des ZDK. Der Interessenverband geht daher schon seit dem Frühjahr politisch in die Vollen. Und zwar auf allen Ebenen, vom Kanzleramt bis in die Rathäuser.
Also wir haben schon Kontakt aufgenommen, im März bereits auch zu den Bundesministern Scheuer, Altmaier und Braun. Natürlich wissen wir, dass diese Herren nur bedingt Einfluss haben, aber zumindest konnten sie auf den politischen Kanälen das Thema mal spielen. Dann haben wir auch den Deutschen Städtetag sowie den Deutschen Landkreistag über die Problematik informiert, weil die ja nun mal den direkten Draht zu den Kommunen und zu den Städten haben. Und dann ist es so weit gegangen, weil jetzt gerade die Jacke wirklich brennt, dass die Innungen sich direkt auch an die Stadtoberhäupter gewandt haben mit Briefen, also in den Städten auch Berlin, Köln, Frankfurt, München, Stuttgart.
Dass es vor allen Dingen in den Großstädten nicht optimal läuft, bestätigt auch Philipp Kroschke, Geschäftsführer eines Dienstleisters, der bundesweit die Zulassungsprozedur für Gewerbe und Privatleute erledigt.
Wir haben ein sehr uneinheitliches Bild in Deutschland. Besonders schwierig sind die Zulassungsstellen in den großen Städten. Kleinere Zulassungsstellen in ländlichen Räumen funktionieren teilweise einwandfrei, aber die sind tatsächlich letztlich dann doch in der Minderzahl.
Wie es sich vor Ort genau verhält, kann man in einer Liste des Unternehmens Kroschke nachschlagen. Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Viele Kundinnen und Kunden haben aber offenbar gar nicht den Nerv, sich in diese Details einzuarbeiten.
Wir haben einen deutlichen Anstieg an Privatkunden, die sich an uns wenden, in der Hoffnung, dass wir schneller die Zulassung durchführen können. Da haben wir eigentlich die ganze Zeit darauf gehofft, dass wir mehr Privatkundenumsatz bekommen oder Absatz bekommen. Das hat uns aber so überfahren, weil das so enorm gestiegen ist, dass wir erstmal unsere Prozesse jetzt nachziehen mussten.
Das größte Problem sei dabei, dass auch für große Dienstleister wie Kroschke kaum an zuverlässige Aussagen von Ämtern heranzukommen sei.
Heute dauert es 5 Tage, bis die Unterlagen aus der Zulassungsstelle rauskommen. Morgen können das 10 sein. Ist keine Verlässlichkeit gerade drin.
Dass die Zulassungsstellen in einer Pandemie eingeschränkt arbeiten, hat natürlich nachvollziehbare Gründe. Doch während das Virus in anderen Teilen der Wirtschaft für einen Digitalisierungsschub gesorgt hat, bleibt die Kfz-Zulassung vielerorts absehbar eine analoge Angelegenheit. Zwar hat das Bundesverkehrsministerium internetbasierte Zulassungen im Oktober rechtlich ermöglicht, die praktische Umsetzung, heißt es beim Ministerium, liege aber bei den Kommunalverwaltungen.
Silke Hane war das. Der Lufthansa-Konzern hat fürs Überleben in der Corona-Krise staatliche Milliardenbeihilfen bekommen, aber die Lufthansa-Kunden, deren Flüge Corona-bedingt ausgefallen sind, die warten vergebens auf ihre Rückerstattungen für stornierte Flüge. Das trägt dem Konzern nun Ärger ein. Brigitte Scholz ist dazu.
Der Druck auf die Lufthansa steigt, die Tickets für ausgefallene Flüge schneller zu erstatten. Die Verbraucher hätten für die zögerliche Bearbeitung zwar auch bei den anderen Fluggesellschaften kein Verständnis mehr, sagt Felix Metmann, Referent Mobilität und Reisen beim Verbraucherzentrale Bundesverband.
Bloß bei Lufthansa bekommen wir dann eben immer noch die Rückmeldung und das große Unverständnis. Warum dauert das auch bei Lufthansa so lange? Ich denke, der deutsche Staat hat hier geholfen und die müssten doch eigentlich das Geld haben, um jetzt zügig zurückzuzahlen. Das Problem ist eben, was wir auch sehen, vor Corona gab es ja ein automatisches Erstattungssystem. Das wurde ja ziemlich bald nach Ausrufen des Pandemiefalls abgeschaltet, weil eben Lufthansa genau wusste, wenn wir das jetzt alles automatisch zurückerstatten, haben wir kein Geld mehr auf dem Konto.
Jetzt sollte diese automatisierte Erstattung rasch wieder möglich sein, meint Medmann. Zuvor schon hatte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum dem Nachrichtenmagazin Spiegel gesagt, es sei nicht nachvollziehbar, dass die Lufthansa trotz der massiven staatlichen Hilfen ihren gesetzlichen Verpflichtungen bislang nicht nachkomme und den Kunden ihre Gelder nicht unverzüglich zurückzahle. Nussbaum gehörte zu dem Team, das mit der Lufthansa über das staatliche Rettungspaket von 9 Milliarden Euro verhandelt hatte. Die Erstattungen liefen zufriedenstellend, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr erst am vergangenen Donnerstag vorgerechnet.
Von dem, was heute, es ändert ja jeden Tag, aussteht, haben wir von fast 3 Milliarden über 2 Milliarden ausgezahlt. Also etwas weniger als 1 Milliarde steht noch aus. Das ist aber nicht zu verwechseln mit meinem Versprechen von der Hauptversammlung, dass wir es in 6 Wochen hinbekommen, weil das sind natürlich primär die neuen Stornierungen, die jetzt immer wieder jeden Tag ja auch passieren oder wenn wir den Flugplan ändern. So gesehen geht das ja nie auf Null, aber wichtig war uns das Versprechen aus dem Mai zu halten, innerhalb von 6 Wochen denen, die innerhalb der Key-Phase der Krise auf Refund so lange warten mussten, die haben ihr Geld bekommen.
Zufrieden sind die Verbraucher jedoch nicht. Das zeigt sich auch an den Beschwerden, die bei der SÖP, der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, inzwischen eingehen. Die seien zwischen Januar und Ende Juli um mehr als 50% gestiegen, sagt Heinz Kleve, Geschäftsführer der Schlichtungsstelle. Das sei vor allem in den letzten 2 Monaten zu beobachten. Die Rechtslage ist klar. Fluggesellschaften müssen Erstattungen innerhalb von 7 Tagen leisten. Wenn die Verbraucher nach einer Eingabe an das Unternehmen keine Antwort erhalten oder diese sie nicht zufriedenstellt, können sie sich an die Schlichtungsstelle wenden. Die vermittle dann, sagt Kleve.
Zum Teil kriegen die Kunden ihr Geld innerhalb von wenigen Tagen zurück. Mal dauert es 1 Woche, 2, 3 Wochen. In Einzelfällen hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber die Kunden sind sehr zufrieden, weil die Rechtslage ja auch eindeutig ist. Da gibt es für uns jetzt gar keine großen Streitereien. Aber wir machen Druck.
Die öffentliche Schlichtungsstelle arbeitet kostenfrei für die Verbraucher, anders als die Fluggastportale, die für ihre Dienste meist 30% des Ticketpreises einbehalten.
In der Presseschau die Corona-Hilfen von Donald Trump.
Das Handelsblatt schreibt: Der Republikaner will die Lohnsteuer vorerst aussetzen, Zwangsräumungen für bestimmte Mieter verbieten, verschuldete Studenten unterstützen und das Arbeitslosengeld statt bislang um 600 immerhin noch um $400 pro Woche aufstocken. Doch Trumps Initiative ist ein Eigentor. Zum einen ist unklar, ob die Erlasse überhaupt juristisch wasserdicht sind. Zum anderen braucht die größte Volkswirtschaft der Welt deutlich größere und umfangreichere Hilfen, um mit den Folgen der Corona-Krise fertig zu werden. Der Präsident tut mit ein paar halbgaren Dekreten so, als kümmere er sich um seine von Armut bedrohten Mitbürger, meint die Süddeutsche Zeitung. In Wahrheit schauen alle auf die Wahl. Und jeder tut das, wovon er sich einen taktischen Vorteil verspricht. Das ist den Menschen gegenüber, die dringend Hilfe brauchen, verantwortungslos. Und es ist für das Land höchst gefährlich. Man konnte im Sommer sehen, wie explosiv die Lage in den USA ist. Nichts garantiert, dass der große Knall nicht noch bevorsteht. Ähnlich kritisch urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Pläne der italienischen Regierung. Die 3 Ausgabenpakete dieses Jahres mit einem Volumen von insgesamt 100 Milliarden Euro lassen nichts Gutes ahnen für den künftigen Umgang mit den 209 Milliarden Euro aus dem Europäischen Aufbaufonds, die für Italien reserviert sind. Offiziell sollen sie, finanziert mit zusätzlichem Defizit im laufenden Haushalt, die Konjunktur und die sozial Schwachen stützen. Doch in der Praxis dient der Großteil der Mittel der Besänftigung einzelner Klientel- und Wählergruppen. Die Folge sind komplizierte Beschlüsse ohne Kontinuität, wenig berechenbar.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute mit Peter Sawicki. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.